Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Heute als Interview mit Professor Dr. Ralf Frisch. Mein Name ist Matthias Clausen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an Sie, Herr Professor Frisch. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Guten Morgen.
Sie sind Professor für Systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Zuvor waren Sie unter anderem Gemeindepfarrer, Militärdekan und Dozent an der Uni der Bundeswehr in München. Und Studienleiter der Evangelischen Stadtakademie in Bayreuth, sagt jedenfalls das Internet. Und das ist hoffentlich richtig.
So ist es.
Ja, alles richtig. Seit 2011 sind Sie also Professor in Nürnberg. Parallel waren Sie lange Jahre theologischer Referent der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Und Sie sind Autor von Büchern, nicht nur akademischen, sondern auch populärwissenschaftlichen Büchern, darf man, glaube ich, auch sagen. Und vor allem auch von Kolumnen, regelmäßig erscheinenden Kolumnen, die jetzt jüngst in Buchform erschienen sind oder gerade dabei sind zu erscheinen, unter dem Titel Mehr Opium fürs Volk. Willkommen. Und meine erste Frage lautet auch gleich, warum heißt denn das Buch Mehr Opium fürs Volk? Brauchen wir das wirklich?
Ich habe mal gelesen, eines Morgens, dass das Erzbistum Bamberg eine spezielle Weihrauchsorte entwickelt habe, Cannabistum hieß es, und dann die sozusagen entgrenzende Erfahrungen ermöglicht, weit über den Weihrauch hinaus. Und dann war ich total begeistert und habe in der ersten Vorlesung meinen Studierenden gleich gesagt, Wahnsinn, die Katholiken haben es kapiert. Sie setzen auf Entgrenzung und auf Transzendenzzugänge durch den Dope dieses Cannabis-Weihrauchs und wir setzen auf moralische Ernüchterung. Und habe ganz begeistert in jeder Vorlesung davon erzählt. Da bin ich abends heimgekommen und habe meiner Frau gesagt, du, so super, das war genial. Und ich habe heute ganz arg geschwärmt von dieser wunderbaren Errungenschaft des Erzbistums Bamberg. Und meine Frau sagte dann, dir ist klar, was heute für ein Tag ist. Ich sagte, wie was? Ja, heute ist der 1. April. Also es war natürlich ein April-Scherz und ich bin darauf hereingefallen. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich darauf hereingefallen bin, weil ich würde schon sagen, wir brauchen gerade als Protestanten mehr Aufmerksamkeits-, sensibilisierende und bewusstseinserweiterte Drogen. Und die beste Droge, die mir dazu einfällt, ist natürlich die Droge des Evangeliums, die den Blick nicht eintrübt und das Bewusstsein nicht verdämmern lässt, sondern wacher und transzendenzsensibler macht. Daher mehr Opium des Volks oder fürs Volk, Marx hat ja des Volks gesagt, mehr Opium fürs Volk. Und ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Titel, weil er jedenfalls große Aufmerksamkeit erzeugt, glaube ich.
Man müsste natürlich als Sicherheitshinweis dazu sagen, Sie sind natürlich nicht wirklich dafür, dass man Rauschmittel zu sich nimmt, sondern Sie meinen das Rauschmittel des Evangeliums, die berauschende Wirkung der Botschaft. Aber die Provokation muss man eine Weile stehen lassen, sonst wirkt sie nicht. Ja? Ich habe spontan gedacht an Epheser 5, da habe ich nämlich vor kurzem eine Bibelarbeit drüber halten dürfen. Da heißt es auch, sauft euch nicht voll Wein und dann wenig später, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Im Griechischen ist das ein Wortspiel mit den Worten für erfüllen. Also man könnte auch übersetzen, lasst euch volllaufen mit dem Richtigen, mit dem Geist Gottes. Sind Sie am Ende ein Charismatiker?
Naja, also das Charisma ist ja was ziemlich Ambivalentes. Also wir haben ja momentan eine erschreckende Landschaft auch des Missbrauchs, des sexuellen Missbrauchs, aber neuerdings gibt es ja sowas auch, also jedenfalls sichtbar in der Kirche, wird davor gewarnt, spiritueller Missbrauch. Und ich habe so eine kleine Horrorvision, nämlich das Charisma an sich, also geistesgegenwärtige, vollmächtige, inspirierende Präsenz, verdächtig werden könnte aus Angst, dass Charisma per se schon übergriffig ist. Das ist natürlich die Realität in Missbrauchsszenarien. Also es ist eine hochgradig zwiespältige Angelegenheit mit dem Charisma. Aber ein christlicher Glaube ohne Charisma ohne Charismatiker, ohne den Spiritus, der den Funken so überspringen lässt, dass Menschen motiviert und begeistert werden, ist eben Kirche und Glaube schlicht und einfach mausetot.
Okay, also ein Plädoyer für das recht verstandene Charisma. Das ganze Buch durchzieht und auch sonst Ihre Verkündigung zitiert so ein bisschen an ein Leiden an einer moralistischen Verkündigung. Und das kritisieren Sie, eine moralistische Verkündigung oder eine Reduktion des Evangeliums auf Ethik. Das heißt jetzt sicherlich nicht, dass Ihnen Ethik egal wäre. Sie unterrichten ja auch systematische Theologie, da gehört die Ethik dazu. Aber wo genau beginnt es zu kippen? Wo wird es unevangelisch? Wie würden Sie das benennen?
Naja, das Stichwort kippen ist wunderbar. Also es wird dann unevangelisch, wenn die religiöse Kommunikation, also die Verankerung des Menschen in der Vertikalen, wenn Sie so wollen, die Gott-Mensch-Beziehung, wenn diese Transzendenz, also das sich überschreiten auf Gott hin und das mit Gott sein, gekippt wird aus dieser Vertikalen in die Horizontale, wenn also aus dieser Transzendenz nur noch eine Botschaft wird, die auf die Gestaltung der Horizontalen, also auf Weltveränderung setzt, wenn also gekappt und gekippt wird, was den christlichen Glauben eigentlich zum christlichen Glauben macht, nämlich seine Ausrichtung auf Gott. Und wenn also, man könnte es auch lutherisch sagen, wenn also aus dem Evangelium der Befreiung ein Gesetz wird und wenn am Ende nur die Kommunikation des Gesetzes, die unentwickelte Kommunikation des Andersseinsollens steht und am Ende Gott, der dann implizit längst als Projektion durchschaut ist, möglicherweise zum Projekt des Menschen wird und alle Energie hineingepumpt wird in Diesseitsgestaltung und Gesellschaftspolitik, nicht in der Tat, so haben Sie es ja zu Recht formuliert, dass mir das wurscht wäre, aber die ersatzreligiöse Aufladung der Ethik oder die Religionsersatzaufladung der Ethik zur letzten Wirklichkeit, die ist mir gerade als Lutheraner zutiefst suspekt.
Sie sagen gerade als Lutheraner, Sie haben in einer Ihrer Kolumnen sogar den provokanten Vorschlag gemacht, das Adjektiv lutherisch für Ihre lutherische Kirche in Frage zu stellen. Sollte man es nicht wieder weglassen? Lieber weglassen, meinen Sie. Was meinen Sie denn damit? Was macht, oder sagen wir mal positiv, was macht denn das Lutherische positiv aus?
Naja, eines davon habe ich ja schon gesagt. Luther hat ja gesagt, die Kunst der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium macht den Theologen aus. Also das, was mich fordert, niederdrückt, mich zwingt, du musst, du musst, du musst. Meine Eltern sagen bis heute, müssen es katholisch, lustigerweise. Also müssen es katholisch, müssen es nicht evangelisch, müssen es katholisch. Also diese Forderung, das wäre sozusagen das Gesetz. Also was muss ich tun und was tut Gott für mich? Das wäre das Evangelium. Und wenn Sie eine Dauerkommunikation haben, nach dem Motto, naja, dass Gott was für uns tut, das ist eh geschenkt und es ist selbstverständlich und billige Gnade und so fort. Und jetzt an diese Stelle aber dann immer nur die Kommunikation dessen tritt, was wir machen müssen und machen sollen und unbedingt machen müssen, dann ist gewissermaßen diese lutherische Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium zusammengestürzt und dann wird es eben nicht mehr lutherisch. Man könnte jetzt für die Insider sagen, das ist polemisch gesagt, das ist also zu Ende gedacht gesagt, vielleicht gibt es tatsächlich nur noch reformierte Volkskirchen, weil sozusagen also die Idee der Schweizer Reformation war es ja sozusagen Konzept der Königsherrschaft Christi. Christus muss alle Wirklichkeitssphären durchwirken und am Ende wird eben letztlich dann das Evangelium zu einem gesellschaftspolitischen Projekt. Und da würde ich sagen, da sind fast, also viele Kirchen, die ich kenne, jedenfalls dezidiert, implizit reformiert und deshalb würde ich mal sagen, es gibt kein Luthertum, aber es gibt noch was Zweites, was ich wirklich großartig finde an Luther, also seine, wenn Sie so wollen, seine realistische Anthropologie, also die Erkenntnis, dass wir eben nicht im Garten Eden leben, dass also die Welt sozusagen und der Mensch einen Sprung in der Schüssel haben, dass wir also tatsächlich gebrochene Existenzen sind und dass der Mensch endlich und fragil ist und dass Ethik immer auch damit zu tun hat, wie verhindern wir das Schlimmste und nicht, wir schaffen wir das Reich Gottes. Und da bin ich wirklich Lutheraner, vielleicht auch konservativ an der Stelle, weil ich sagen würde, dass alle überzogenen romantischen, illusionären Vorstellungen von Welt ins Reich Gottes verwandeln, notwendig in der Selbstüberforderung, in der Erschöpfungsdepression landen und am Ende den Menschen mit sich selbst allein lassen.
Also, da habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten einzuhaken. Ich stimme vielem zu, aber ich bin selber eher reformiert, muss ich sagen, aber ich behaupte, dass, wenn man reformierte Theologie richtig versteht, ich will das aber auch nicht zu insidermäßig werden, dass dabei natürlich nicht Evangelium und Gesetz vermischt werden, sondern das Evangelium steht gerade am Anfang und das Gesetz ist die Folge. Also ethisches Engagement funktioniert nur, wenn es vom Evangelium beflügelt ist und kann das Evangelium nicht ersetzen. Und die gleiche Wahrnehmung wie Sie habe ich auch, dass wenn die transzendentale Version, transzendentale Dimension, die Vertikale verloren geht, dass dann alles in der Horizontalen verbleibt. Also dass man eigentlich nur mehr oder weniger verbrämte ethische Appelle hört. Das hat aber, glaube ich, mit lutherisch und reformiert gar nicht so viel zu tun, sondern mit dem Transzendenzverlust. Also damit, dass nicht mehr klar ist, es gibt tatsächlich da jemanden über uns, der das Sagen hat und der auch den Überblick hat, mehr als wir, und wir können ihm auch nicht die Arbeit abnehmen. Auch Calvin wäre nie auf die Idee gekommen, und übrigens auch Bonhoeffer und Barth wären nie auf die Idee gekommen, da irgendwas zu verwechseln. Das mal vorneweg. Und das andere, viele Katholiken, die ich kenne, haben Luther doch ein bisschen besser verstanden als manche lutherischen Kollegen, und die würden auch sagen, müssen es aber auch nicht katholisch. sondern dürfen ist katholisch.
Ich habe so einen Albtraum, irgendwann sagt dann die Mutter zu ihrem Kind, katholische Mutter zu ihrem Kind, müssen Sie es evangelisch?
Genau. Ja. Genau. Ich habe noch eine Zusatzfrage, die ich nicht vorbereitet habe, aber Sie beklagen ja so wie viele andere, und Sie sagen ja auch von sich selber, dass Sie eher konservativ sind, die Politisierung der evangelischen Kirche, und jetzt muss ich doch mal ein bisschen konkreter werden. Also ich kann das verstehen und mir geht es auch ganz ähnlich, ne? Da wo Politik das Evangelium ersetzt. Meine Vermutung oder meine Sorge ist allerdings, dass manchmal Leute, die das beklagen, sagen, dass sie gar nicht die Politisierung an sich beklagen, sondern nur diese spezielle Politisierung. Also wenn in der evangelischen Kirche eine andere Politik gepredigt wäre, wäre es dann wieder okay, wenn konservative Werte gepredigt werden. Also bei Ihnen vermute ich das nicht, aber bei manchen konservativen Kritikern der Kirche habe ich den Eindruck, sie sagen, sie sind gegen eine politisierte Kirche, aber sie sind gegen diese Art von Politik, die gepredigt wird.
Also der Satz, Kirche muss auch politisch sein, den ich ja zig Male aus dem Mund des damaligen Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strom gehört habe, mit dem ich ja eng zusammengearbeitet habe. Dieser Satz, Kirche muss auch politisch sein, hat natürlich sofort immer eine letztlich zumindest in der Tendenz eine parteipolitische Konnotation. Und wenn der Frische jetzt sagt, Kirche muss vielleicht nicht nur politisch sein, dann ist damit natürlich immer impliziert, dass der eigentlich genau die entgegengesetzte politische Position vertritt. Aber genau das ist ja nicht die Alternative. Die Alternative ist sozusagen die Unterscheidung zwischen Letztem und Vorletztem. Und Politik hat etwas mit dem Raum, mit der Gestaltung des Raums des Letzten zu tun. Und wenn, und das haben Tillich gewusst, das hat Bonhoeffer gewusst, Barth sowieso bei allen Entgleisungen in einer zu stark gesellschaftspolitisierende Richtung des Linkspartianismus, die haben genau gewusst, wenn sozusagen die Horizontale, das Endliche, das Vorläufige zur letzten Wirklichkeit aufgeladen wird, dann wird es faktisch, um es mal fromm zu sagen, Götzendienst. Und und das ist natürlich das Grundproblem. Und deshalb geht es mir nicht um also ich kann ja jetzt unabhängig davon eine bestimmte politische Position vertreten, die jetzt andere nicht vertreten. Aber das ist jetzt sozusagen wurscht. Entscheidend ist sozusagen, kann man sich vorstellen, dass es auch noch was anderes gibt, außer gesellschaftspolitische Kommunikation, nämlich tatsächlich sowas wie religiöse Kommunikation. Und da sehe ich tatsächlich eine große Leerstelle, die ich ja immer mit dem Wort Gottesvergessenheit beschreibe. Und das ist was manchmal ein bisschen unfair, aber wenn man mal so die Matrix beobachtet oder erspürt, indem man sich so bewegt, dieses sogenannte Oben ohne Christentum, das der späte Jürgen Habermas nochmal von seinem Lehrer Adorno sozusagen ein bisschen der Theologie vorgeworfen hat. Ich sehe das schon, dass es ein Problem ist. Also dieses Oben ohne Denken. Und das ist eigentlich für mich was, da bin ich völlig fassungslos, wie man gewissermaßen sich selbst das Herz herausreißen kann.
Wo kommt das denn her? Das ist jetzt eine große Frage, aber wo kommt dieser Transzendenzverlust her? Ich bin ja auch ausdrücklich Apologet, ich habe da auch so meine Theorien, wo das herkommt, aber was würden Sie sagen?
Also die gängige Antwort wäre, es kommt natürlich von Kants Metaphysikkritik. Also der alles Zermalmer des späten 18. Jahrhunderts, der sagt, letztlich können Aussagen über Gott und die Seele und die Unsterblichkeit und die Freiheit können nie als Wissen gelten, sondern sie sind einfalls Glaube oder eben sowas wie persönliche, subjektive Gewissheit. Und Kant sagt ja in seiner Kritik der reinen Vernunft, ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Aber die Theologie seiner Zeit hat natürlich begierig sozusagen jetzt sich verlegt auf moralische Kommunikation. Und dann ist eben, wie in Kants Religionsschrift, Christus nur dann noch relevant, wenn er dasselbe sagt, wie das moralische Gesetz sagt. Und diese Fehlstellung, dass man sozusagen auch hier wieder den Horizont der Transzendenz wegwischt und in diesem empirisch immanenzorientierten Zeitalter der Aufklärung nur noch in dieser Horizontalen kommuniziert, um irgendwie sowas wie Nachvollziehbarkeit und apologetische Evidenz quasi zu erzeugen. Also man nimmt gewissermaßen mit dem Spatz in der Hand vorlieb, statt mit der Taube auf dem Dach. Das halte ich für eine Fehlsteuerung. Es gäbe aber auch noch eine viel tückischere Befürchtung meinerseits, dass es nämlich der Reformation in den Genen liegen könnte. Wenn gewissermaßen Luther sagt, ich mache es jetzt mal sehr salopp, das ist ja immer ein bisschen meine Spezialität, die mir auch schon das Vorurteil des Krawalltheologen eingetragen hat. Also wenn jetzt Luther sagt, wir können Gott letztlich einen guten Mann sein lassen, weil er uns gewogen ist, weil also die Vertikale sozusagen all right ist, also okay, also die Gottesbeziehung ist in Ordnung und uns dann umso, Sie haben es ja ein bisschen so reformiert vorhin bei sich selber beschrieben, und umso energetischer können wir uns dann im Rückenwind der Gnade, der Diesseitsgestaltung zuwenden. Wenn Luther sowas sagt, der meint es natürlich nicht so, der ist natürlich existenziell an einem Leben mit Gott interessiert. Aber wenn gewissermaßen die Vertikale abgehakt ist, nach dem Motto, das ist doch eh alles selbstverständlich, das ist geschenkt, dann hat man so eine Verstofftierung des harmlosen Gottes und motiviert jetzt umso stärker ethisch-moralisches Handeln. Dass sozusagen also die Reformation dazu beigetragen haben könnte, diesen metaphysischen Horizont wegzuwischen nach dem Motto, damit müssen wir uns nicht mehr beschäftigen, das ist in Ordnung. Das ist natürlich ein bisschen ein giftiger Einwand. Und dann ist klar eben, dann wird aus dieser Zwei-Naturen-Lehre, wahrer Mensch, wahrer Gott, Christus, der uns begegnet, mit dem wir leben, wird letztlich der Traum, der uralte Traum, die Zwei-Naturen-Lehre heißt eigentlich, der wahre Gott ist die Gattung Mensch und Homo Deus und wir entfalten uns irgendwie zum Besseren. Und ich fürchte tatsächlich, dass diese von mir ja so beklagte Selbstsäkularisierung, ne, dieser Transzendenzverlust, dass der eben schon beginnt, dass der ansatzweise schon beginnt in der Reformation. Von Luther noch in der Balance gehalten, aber es könnte sein, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Ich bin mir nicht sicher, okay, aber es könnte sein. Also die Rechtfertigungslehre, ne? Sozusagen die Rechtfertigungslehre ist der Anfang vom Ende des Transzendenzbezugs. Und das ist natürlich irgendwie blöd, sag
ich mal. Die Rechtfertigungslehre ist ja zugleich das Zentrum.
Ja.
Aber man muss sie halt richtig verstehen. Total interessante Analyse. Wir nähern uns auch genau elegant dem, wo ich hin wollte, nämlich, dass es uns beim Institut für Glaube und Wissenschaft ja vor allem um die außerkirchliche akademische Öffentlichkeit geht, also den Dialog an säkularen Universitäten, wo wir Glauben plausibel machen möchten. Das ist ja auch schon heikel, das überhaupt zu wollen, aber das wollen wir. Ja, wir wollen Glauben plausibel machen im Gespräch mit der säkularen Öffentlichkeit. Fangen wir mal bei einer Kirche an, die ihr Proprium wiederfindet, also ihr Ureigenstes wiederfindet. Was hat denn die Öffentlichkeit von einer solchen Kirche aus Ihrer Sicht?
Also die Öffentlichkeit hat, würde ich sagen, davon die Erkenntnis oder die Ahnung, dass nicht nur Elementarteilchen und elementare Kräfte die Welt im Innersten und Äußersten zusammenhalten, sondern dass es ein Geheimnis im Innersten dieser Wirklichkeit gibt, das Geheimnis eines schöpferischen Wohlwollens. Das ist natürlich ein gewagter Satz. Also man kann ja immer sagen, es gibt sowas wie den schöpferischen Geist in diesem Kosmos. Ich habe in meinem Buch Gott, ein wenig Theologie für das Anthropozän, das ist ja vor 2 Jahren erschienen und eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Da habe ich ja versucht, ein bisschen diese kosmologischen Debatten auch ein bisschen zu führen und zu reflektieren. Und ich würde immer sagen, tatsächlich, also wenn es stimmt, was in Johannes 1, Vers 1 steht, dass das im Anfang der Logos ist und dass dieser Logos, also das Wort, dass das Christus ist und dass Christus sozusagen die Welt im Innersten und Äußersten zusammenhält, also nicht nur ein schöpferischer Geist, sondern auch ein schöpferisches Wohlwollen, eine schöpferische Barmherzigkeit, dann ist es natürlich ein völlig, also naturwissenschaftlich gesehen, ein völlig skandalöser Satz. Natürlich können die Naturwissenschaftler immer sagen, träumen weiter, klar. Aber der Satz, dass, also Einstein hat ja gesagt, ich glaube, dass dem Ganzen ein schöpferischer Geist zugrunde liegt. Aber er hätte nie sagen können, dass es da sozusagen ein personales, persönliches Wohlwollen gibt. Und die Frage, ob Gott Person ist, die ist ja hochgradig umstritten in der Gegenwartstheologie. Und ich würde immer sagen, natürlich ist er Person, weil er ist der Urgrund allen Personseins. Und diese, also der Skandal, also der Skandalsatz, nicht nur, da ist irgendeine überragende Intelligenz in dem Ganzen, sondern es gibt eine letzte Gestalt von Barmherzigkeit, die in Christus definitiv aufscheint. Das ist natürlich eine Form von Apologetik, würde ich sagen, die schon wieder zur Konfrontation führt. Also der Bonhoeffer hat ja mal geschrieben, eine gute Theologie muss eine gute Philosophie und vielleicht auch eine gute Naturwissenschaft bis aufs Blut reizen. Und das finde ich eigentlich, einen schönen Satz, weil damit kann man zeigen, wir haben auch was zu sagen, was vielleicht letzt vernünftig ist, auch wenn wir es mit den Detektoren und Seismographen naturwissenschaftlicher Rationalität nicht verifizieren können.
Okay, sehr spannend. Schöner Satz, werde ich mir merken. Uns beide verbindet ja die Sympathie für die Theologie Karl Barths, denke ich, kann man schon so sagen. Also Gott statt dem Menschen als Thema der Theologie, Christus als Ausgangs- und Mittelpunkt der Theologie. Jetzt hatte Karl Barth mit Apologetik ja so gar nichts am Hut. Und zwar bis in die späten Bände seiner kirchlichen Dogmatik hinein hat er damit nichts zu tun haben wollen. Wie gehen Sie denn damit um? Sehen Sie das so ähnlich wie Barth?
Naja, also ich denke an manchen Punkten, und wenn Sie mein Gottbuch gelesen haben, dann haben Sie das ja vielleicht gemerkt. Es gibt ja Punkte, wo ich sagen würde, gerade was diese Fragestellungen anbelangt, dass man ja vielleicht auch kosmologisch auf die Idee kommen kann mit Logos und Christus, da war ja Karl Barth, also da würde ich sagen, da bin ich möglicherweise kein Barthianer. Also, und lustig, ich hatte mal in der Jesuitenpfarrer in Zürich Kontakt über die Hochschulgemeinde letztes Jahr, wo ich eine Buchvorstellung gemacht habe, war sehr, sehr spannend. Und dann haben wir eigentlich darüber diskutiert, ob mein Gottbuch jetzt eher ein katholisches oder eher ein evangelisches Buch ist. Weil man ja die Frage stellen kann, also wenn allem dieser Logos innewohnt, das wissen Sie ja auch, altkirchliche Apologetik, dann ist das ja eigentlich, also dieser katholische Traum eine Ähnlichkeit, eine Seinsähnlichkeit, eine gottempfänglichen Seinsähnlichkeit der Welt, Analogia Entis. Da bin ich mir immer nicht so sicher. Es gibt ja Leute, die sagen, die Analogie, das ist jetzt ein bisschen insidermäßig, klar, aber vielleicht ganz interessant, die Analogia Entis ist sozusagen die Ursünde. Also die Idee, dass es irgendwie einen Andockpunkt gibt, eine Wesensähnlichkeit zwischen Schöpfung und Schöpfer, das ist ja immer ein bisschen pfui irgendwie. Aber andererseits würde ich sagen, wenn man ernsthaft Apologetik treibt, müsste man genau über den Gedanken dieses Christus-Logos, der ja eben der Schöpfungsmittler ist, müsste man auf die Idee kommen können, dass das nicht einfach nur senkrecht von oben vom Himmel fällt, diese Weisheit. Und naja, ich weiß nicht. Also vielleicht böse gesagt oder augenzwinkernd gesagt, vielleicht ist ja Barth auf seine Weise auch ein Apologet. Also es könnte ja sein, dass es gar keine Differenz gibt, sondern dass seine konfrontative Theologie sozusagen auf seine Weise dieses Geheimnis zur Sprache bringen. Barth hat ja immer behauptet, gerade die atheistische Wissenschaft und die Atheisten würden seine Dogmatik aufmerksamer lesen als viele Theologen.
Ja, genau das sehe ich genauso, dass Barth ungewollt auch apologetisch wirkt durch seine Verkündigung und seine Theologie, weil sie die innere Logik und die innere Schönheit des Glaubens entfaltet. Sie kann gar nicht anders, als auch plausibel zu sein. Das mal so nebenbei. Würden Sie also, um das jetzt mal zugespitzt zu fragen, würden Sie also sagen, es bringt was für den Glauben, rational zu argumentieren, oder es bringt eigentlich nicht so viel? Was würden Sie sagen?
Naja, Sie kennen ja diese ganzen alten Programme von Anselm von Augustin, Anselm von Canterbury und so fort. Also ich versuche nicht, schreibt ja Anselm in seinem Proslogium, Gott, deine Geheimnisse zu durchdringen. Aber ich versuche zumindest ein bisschen darüber nachzudenken, weil jeder Glaube auf Verstehen drängt. 60. Todestag von, nee, stimmt gar nicht. 50. Todestag von Rudolf Bultmann. Na, also der Glaube drängt irgendwie aufs Verstehen. Also er muss sprachfähig bleiben. Und also natürlich kann man sagen, wir reden jetzt einfach als Christen von unserem christlichen Geheimnis und das setzen wir dann so in den, stellen wir dann so in den Raum. Aber ich glaube, manchmal wünsche ich mir wirklich mehr evangelische Intellektualität der Auseinandersetzung mit den eigenen Glaubensinhalten. Ich sage es meinen Studierenden im Grunde jeden Tag, ihr müsst sprachfähig werden, gerade in einer selbst säkularisierten Kirche und gerade in einer noch säkularer werdenden Kultur. Also von dem Diskurs mit dem Islam jetzt mal ganz zu schweigen. Aber ihr müsst sprachfähig werden. Ihr müsst in der Lage sein, zu zeigen, dass das nicht einfach nur Wolkenkuckucksheim, Balla-Balla-Bullshit ist, sondern ihr müsst in der Lage sein zu sagen, dass es sowas wie eine, also dass Gott, was weiß ich, übervernünftig ist oder so, aber eben nicht unvernünftig. Und das finde ich total faszinierend. Nachdenken des Glaubens. Und das ist eben auch rationales Nachdenken. Es braucht scharfsinnige evangelische Theologie, die sich nicht einfach nur schiedlich, friedlich mit so einer Arbeitsteilung begnügt. Die einen machen halt Naturwissenschaft und wir machen halt irgendwie noch ein bisschen den Puderzucker, der das irgendwie ein bisschen interpretiert, weil also das ist einfach zu wenig. Die Narrative und Stories der anderen, die ja oft metaphysisch aufgeladen sind, also der Satz, dass alles sinnlos ist, dass dem ganzen Kosmos eine tiefe Trial-and-Error-Sinnlosigkeit innewohnt, das ist ja auch ein metaphysischer Satz. Das ist eine hochgradig metaphysische Unterstellung und da könnte man auch mal den Mut haben, festzustellen, wo auch Naturwissenschaften metaphysische Unterstellungen in die Debatte bringen und ein bisschen geistesgegenwärtig dagegenhalten, finde ich.
Ja, total spannend. Und da kann man sich nur freuen, dass Sie da im Gespräch mit Studierenden sind und dass regelmäßig diese Menschen von Ihnen hören. Zum Schluss kommen wir nochmal zurück zum Anfang Ihres neuen Buches. Ich zitiere mal eine längere Passage. Sie schreiben, und so träume ich von einer Kirche, die Menschen nicht in Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte, Täter und Opfer, Freunde und Feinde, nicht in Wir und Die unterteilt. Ich träume von einer Kirche, die ein großes Herz, Erbarmen und Humor, vielleicht sogar Selbstironie hat. Ich träume von einer Kirche, die der Versuchung widersteht, Gericht über diejenigen zu halten, die selbstständig anders denken. Jetzt springe ich kurz. Ich träume von einer Kirche, in der ich mich nicht ununterbrochen rechtfertigen muss, weil ich immer schon gerechtfertigt und gut geheißen bin. Zitat Ende. Sehr schönes Zitat, wie ich finde. Vielleicht träumen ja nicht nur Sie davon. Inwiefern steckt denn in diesen Sätzen für ein missionarisches Programm, Menschen neu für das Evangelium zu begeistern?
Naja, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der permanent in den sozialen Medien sich aufhält. Aber also die Narrative der verzweifelten Anerkennung, der Achtungs- und Ächtungskommunikation, der Shitstorms, der Echoblasen und Gesinnungskorridore, der Cancel Culture, des Kulturkampfs, die so brutalistisch und erbarmungslos sind. Und ich bin mir sicher, dass letztlich niemand emotional, existenziell Erhebendes davon profitiert. Ich habe heute Morgen wieder in der FAZ einen Artikel gelesen. 16-Jährige sagen, dass ihnen das Internet eigentlich, die sozialen Medien nichts bringen, sondern sie eigentlich nur fertig machen. Also ein Brain Rot sozusagen mit jeder neuen Stunde, mit der wir uns im Internet aufhalten, indem uns sozusagen das Hirn verarmt. Und diese Brutalität dieser ununterbrochenen Anerkennungs- und Selbstbehauptungs- und Ächtungs- und Achtungskommunikation, die ist eigentlich wirklich maximal anti-evangelisch, würde ich sagen. Und missionarisch demgegenüber wäre es sozusagen die große Erzählung des barmherzigen Anderssein könnens und anders sein dürfens sichtbar zu machen. Also mich fragen Studenten und Studentinnen im Seminar, dürfen wir wirklich hier alles sagen, was wir denken? Ich sage, ich bitte darum, aber sie müssen argumentieren und sie müssen in der Lage sein und willens sein, ihre Argumente zur Disposition zu stellen und zur Diskussion zu stellen. Also ich merke gerade bei jungen Leuten zunehmend schwächer ausgeprägt, die Bereitschaft, Ambivalenz und Ambiguität auszuhalten. Dass die Dinge eben nicht so einfach sind, wie man sie gerne hätte. Und diese, Sie haben ja jetzt im Grunde die frische Rechtfertigungstheologie jetzt vorgelesen in dem Zitat. Also mein Traum sozusagen, dass wir Menschen anders sein lassen können, aber dass wir den Mut haben zu streiten. Also dass wir einfach den Mut haben, auf eine Weise zu streiten, wie letztlich bei einem guten Sport oder Spiel, dass man am Ende sich dann die Hand geben kann. Und dass man sagen kann, wir haben gespielt miteinander und es war total bereichernd und großartig. Und das Spiel geschieht nicht verbarrikadiert hinter irgendwelchen Schießscharten und eingemauert und in der Hoffnung, ja, nie mit irgendeinem Andersdenkenden reden zu müssen, weil der eine Bedrohung darstellt. Also, und ich glaube, das ist eine missionarische Gelegenheit zu zeigen, Christen sind Menschen, die das, weil sie aus der Vertikalen leben, aushalten können. Das heißt eben nicht anything goes und liberal und es ist völlig wurscht, was man glaubt und Hauptsache wir hauen uns nicht die Birne ein, sondern sozusagen aus dieser tiefen Überzeugung, dass Gott uns gewogen ist, können wir andere Meinungen aushalten. Und das fände ich wirklich eine große Stärke. Der andere Traum, um das noch zu Ende zu sagen, also dass die Christen, Menschen und Hauptamtlichen in Kirche und Theologie eigentlich nur noch Moderatoren und Moderatorinnen sind und Schiedsrichter, die irgendwie die anderen Spieler beobachten und denen auf die Füße gucken, das ist natürlich völlig naiv. Wir sind tatsächlich Spieler und dieses Spiel inspirierend zu spielen und zu zeigen, was wir können, wo wir herkommen, das würde ich sagen, das ist also ein selbstbewusstes Spielen, letztendliches Spiel, das ist das, wofür ich eintrete.
Ja, vielen Dank. Danke für diesen Kommentar zu Ihren eigenen Worten. Damit nochmal eine herzliche Leseempfehlung zu dem Buch von Ralf Frisch, Mehr Opium fürs Volk und auch die anderen Bücher, die Sie erwähnt haben. Danke für Ihr Gespräch und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Nachdenken und viel Spaß beim fruchtbaren Streit. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.